Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Drei Tore direkt im ersten Profispiel für Werder. Besser hätte meine Rückkehr nicht laufen können. Heute verrate ich euch, wieso ich momentan in meinem Elternhaus schlafe und warum mein Vater der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Ich bin Keke Top. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Kicke, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, jetzt warst du 3 Jahre auf Schalke und bist jetzt wieder zurück in der Heimat. Wie fühlt es sich an?
Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Wie fühlt es sich an? Ist ein tolles Gefühl, endlich wieder zu Hause zu sein. Mhm. In meinem gewohnten Umfeld zu Hause zu wohnen bei meinem Vater, meine Freunde in meiner Nähe zu haben, im Dorf zu wohnen wieder. Also all in all einfach schön.
Im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause, du wohnst wieder in deinem Elternhaus. Warum?
Ich wohne wieder zu Hause. Ich habe jetzt 4 Jahre nicht zu Hause gewohnt. Ja. Und jetzt so langsam würde ich auch gerne tatsächlich auch wieder ausziehen zu Hause. aber wie kam es zustande? Ja, ich hatte noch keine Wohnung in Bremen. Mhm. Ich habe jetzt zum Glück, habe ich vor kurzem was gefunden. Das dauert jetzt aber leider noch ein bisschen. Aber ich wollte nichts mieten und ich wollte was Vernünftiges haben in Bremen. Deswegen hat sich das jetzt so lange gezogen.
Wir sind hier in Knarrenburg, ist so circa eine Stunde ungefähr entfernt Richtung Bremen. Jetzt ist ja direkt hier drunter, glaube ich, die Metzgerei deines Papas. Ich habe mir sagen lassen, du frühstückst ganz gerne. Was ist denn das Beste, was man unten holen kann?
Also an sich frühstücke ich eigentlich nicht gerne.
Dann hat Simon Terodde mich also angelogen.
Ja, er hat dir da wahrscheinlich eine Sache erzählt. Hier drunter ist die Metzgerei, das stimmt. Hier drunter ist alles. Aber ja, ich frühstücke oder besonders als Kind habe ich oft eine Frikadelle im Brötchen gegessen. Weil ich hatte halt das Glück, dass die dann frisch gebraten wurden morgens. Mein Vater macht das auch.
Ja?
Und ja, so kam das zustande, dass ich dann oft eine Frikadelle im Brötchen zum Frühstück hatte.
Du hast ja mit deinem Papa hier eine Männer-WG. Wer hält sie oder wie ist die Aufgabenverteilung?
Wie ist die Aufgabenverteilung? Ja, wir haben das Glück, dass wir zum Glück selber nicht putzen müssen, dass das für uns übernommen wird. Ja, gekocht wird auch, um ehrlich zu sein, nicht allzu viel, aber wenn, dann koche ich eigentlich in der Regel. Und sonst teilen wir eigentlich alles auf. Aber viel Kochen, viel Putzen ist bei uns und Ordnung ist jetzt auch nicht an der größten Stelle hier.
Wir können ja verraten, dein Papa ist hinter den Kameras gerade mit dabei. Ja. Er hat, glaube ich, gerade gewunken, als du gesagt hast, dass du kochst immer.
Das stimmt, da kann er auch sagen, da kann er sagen, was er möchte, das stimmt, oder nicht?
Naja, wenn du für uns kochst, aber ich koche für mich sonst ja meistens immer alleine. Ne?
Ja, aber er kocht aber nicht für mich, das muss man auch sagen.
Das stimmt. Weil du natürlich sportlergerecht ernährt wirst und ich natürlich berufsgerecht ernährt werde.
Ja. Was schmeckt am Ende besser?
Meins.
Ja, deins, ja.
Also wenn ich koche, schmeckt meins besser, aber sonst auch meins eher.
Wohnst du denn dann eigentlich auch noch in deinem Kinderzimmer von damals?
Nee, zum Glück nicht mehr. Also ich bin, bis ich 13 war, habe ich tatsächlich in meinem Kinderzimmer gewohnt.
Ja?
Das war auch direkt neben meinen Eltern, also neben dem Schlafzimmer von denen. Zum Glück bin ich jetzt aber nach oben auf den Dachboden gezogen, ins Dachgeschoss. Das war damals ein Zimmer von Papa und seinen Jungs zusammen, wenn er zusammen da mal ein bisschen Party gemacht hat oder Fußball geguckt hat. Und das wurde dann mit 13 so ein bisschen umgebaut und in meine Suite, wurde ein bisschen größer gestaltet für mich, dass ich ein bisschen mehr Platz habe.
Ist aber natürlich ein Liebesbeweis von deinem Vater, ne? Wenn er das Zimmer von sich und seinen Jungs weggibt. Wie du ja auch gesehen hast, animiere ich ja immer die Instagram-Follower, Fragen zu stellen. Und ich muss wirklich sagen, es kamen noch nie so viele Fragen wie bei dir. Und was auch häufig dann gestellt wurde, von vielen, vielen Mädels, ob du denn Single bist. Können wir die Mädels beruhigen oder müssen wir sie enttäuschen?
Ich bin noch Single.
Bist du noch Single?
Ja, also, ich bin noch Single, tatsächlich.
An die 100 Frauen, die geschrieben haben, ihr habt es. Gucken wir noch mal ein bisschen jetzt hier unten. Ganz rechts ist noch ein dreckiges Trikot, sicherlich große Bedeutung. Was ist es für ein Trikot?
Das ist tatsächlich mein Trikot vom ersten Profispiel bei Schalke. Ja, okay. Das war damals auf St. Pauli. Keine Ahnung, als 17-Jähriger da dann spontan irgendwie mit reingerutscht in den Kader und dann saß ich da auf der Bank, war alles beleuchtet, Leuchtraketen, das Stadion, Pauli. Hier ist im Dorf auch immer eine St. Pauli Fußballschule, also irgendwie auch Bezug zum St. Pauli denn. Ich war dann auch irgendwie halb bekifft, weil der auch gerne mal gekifft wird im Stadion. Aber ja, so war es ein spannendes Erlebnis und ja, da ist das stinkende Trikot jetzt drin.
Also, was meintest du mit, es war zufällig, dass du dabei warst?
Es war, weil Simon Terodde und Marius Bülter damals verletzt waren zu dem Zeitpunkt und dann hatten sie halt keine Offensivspieler. Ich habe dann, glaube ich, 4 oder 5 Monate nach meinem Wechsel war das dann schon, als ich mein erstes Spiel gemacht habe, was so nicht geplant war.
Ja, ich meine, es ist ja eine unglaubliche Geschichte, die dann da auch entstanden ist auf Schalke. Da sprechen wir gleich noch drüber. Hier sind noch ein paar weitere Sammlungen. Das ist der wichtigste Werder Bremen-Ball da oben, ne? Ja. Der Dreierpack, den du gerade auch schon angesprochen hast.
Ja, das ist, wie gesagt, steht ja auch drauf auf dem Ball. Ja. Ist vom ersten DFB-Pokalspiel. Ist ja auch mein erstes DFB-Pokalspiel gewesen.
Lief ganz gut, ne?
Ja, war ein schöner Tag, sagen wir es so. Ja. War mein erster Hattrick im Profifußball. Ja. Also war so ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
Wie hat es sich angefühlt, als du plötzlich das dritte dann noch gemacht hast?
Ja, ich wollte es dann auch irgendwie schon machen. Ich war in der Halbzeitpause, sind wir dann reingekommen zum, ich glaube, 2-0 stand es zu dem Zeitpunkt. Und wir wussten, dass wir nachlegen müssen. Und ich hatte dann schon in meinem Kopf, ey, heute hole ich mir jetzt endlich mal so einen Ball, nehme ihn mit nach Hause und ja, bin froh, dass es dann so geklappt hat.
Zu der St. Pauli Geschichte und dem ganzen Spiel. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz besondere Geschichte bei euch in der Familie.
Ja, das ist richtig. Also wir haben hier im Dorf die Fußballschule in St. Pauli. Mhm. Und da habe ich dann auch 2-3 Mal mitgemacht und durfte dann als Einlaufkind auch mal bei St. Pauli mit einlaufen. Und durch den Song Hell's Bells ist ja eine mega Atmosphäre. Das hat meine Mutter dann so geliebt, den Song oder das Einlaufen. Und hat mir dann immer so mal gesagt, ich glaube eher mit dem Augenzwinkern, hier musst du mal einlaufen, hier musst du mal spielen. Ja, und so wie Gott es dann wollte, war es dann irgendwie mein erstes Profispiel bei dem Song.
Ja, also sehr emotionale Geschichte, weil deine Mama leider mittlerweile verstorben ist. Das sprechen wir dann nachher auch noch. Aber zumindest konntest du ihr diesen Wunsch dann noch erfüllen. Hast du eigentlich daran gedacht, als ihr dort wart?
Ehrlich gesagt nicht, aber ich wusste, dass Mama sie war schon sehr pro St. Pauli. Also meine Mutter mochte Pauli sehr. Irgendwie einfach das Drumherum und fand sie immer toll. Und dadurch wusste ich, dass St. Pauli schon irgendwie auch ihr Lieblingsverein war. War dann natürlich umso schöner, dass es dann mein erstes Profispiel da war. Vor allem, weil es ja auch sehr heimatbezogen ist. Ich wohne ja auch nicht weit von Hamburg entfernt. Aha.
Bevor wir gleich über deine Mama und alles Weitere sprechen, lass uns doch einmal hier einmal gucken. Was mir aufgefallen ist, Kiki, ihr habt unglaublich viele Fernseher hier im Haus. Sogar hier, wenn wir mal gucken, in der Küche. Warum sind hier so viele Fernseher?
Also mein Vater und ich gucken eigentlich fast gar keinen Fernsehen mehr, aber...
Außer Sky,
15:30 Samstag. die sind noch alle von meiner Mutter, weil meine Mutter einfach ununterbrochen eigentlich Fernsehen geguckt hat, sei es beim Kochen, beim Lesen.
Wo verbringst du und dein Papa eigentlich die meiste Zeit hier im Haus?
Wahrscheinlich, also hier am Esszimmertisch, das ist auch unser, ist jetzt ein bisschen unaufgeräumt, aber das ist auch der Kindheits-Esszimmertisch. Ich saß auf einem kleinen Holzstuhl, dann in der Mitte oder eher gesagt, saß ich immer ganz links, Papa ganz rechts, weil Papa durch seine Arbeitskleidung immer ein bisschen, ja, ich mochte es nicht so zu riechen, deswegen musste Mama in die Mitte und ich ganz außen.
Wenn du jetzt kein Profifußballer geworden wärst, wärst du dann auch im Betrieb deines Vaters eingestiegen?
Nein! Nee, wäre ich nicht. Also ich habe wirklich absolut keinen Bezug zur Metzgerei, ehrlich gesagt. Ich habe damit nie viel zu tun gehabt. Ich war nie hinten in der Wurstküche. Ich habe zwar oft mal Bratwurst eingeschweißt oder war beim Catering dabei, aber ich hatte nie was damit zu tun. Und Papa und Mama haben immer gesagt, ich darf es auf gar keinen Fall übernehmen. Aber mein Opa hat tatsächlich zweimal, das erste Mal war ich, glaube ich, 14. Ja. Und dann, als ich gerade bei Schalke unterschrieben habe, kam er auch nochmal und hat gesagt, wann ich den jetzt endlich mal mit der Schule aufhöre und eine Ausbildung anfange.
Sehr gut. Warum ist der Papa traurig, dass der Junge...
Nein, er hat es nicht zugelassen. Ja. Mein Vater, der jetzt in diesem Jahr mit 91 verstorben ist, war bis 88. Ja, okay. Tatsächlich immer noch irgendwie tätig, hat im Büro was nochmal gemacht, Kasse gemacht, Gewürze abgewogen, damit er auch jung und fit bleibt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht der Sklave meines Juniors werden. Mhm. Das ist ein aussterbendes Gewerk, ein unheimlich schönes Handwerk, ein das macht unheimlich viel Spaß, aber es ist wirklich Arbeit und ich wollte nicht der Sklave meines Juniors sein. Ja. Habe ich gleich gesagt, ist nicht. Die vier Generationen reichen, es stirbt mit uns, dieses Geschäft.
Der Tisch ist ein bisschen klein, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden. Das stimmt. Für den Rest des Interviews setzen wir uns an den großen, ja?
Das ist auch besser. Schöner da.
Kike, lass uns hier zu Beginn mit dem berühmtesten Kontakt in deiner Telefonliste starten. Wer ist es?
Ich glaube tatsächlich inzwischen gibt es ein paar. Ich hatte mir aber zwei rausgesucht. Mhm. Ich war erst am Überlegen, Norbert Elgert anzurufen, meinen ehemaligen U19-Trainer.
Guter Mann.
Ja, der Coach war aber jetzt schon zwei, drei Mal in der Show, ist, glaube ich, auch der Kontakt, der am meisten angerufen wurde.
Mit oder? Am meisten, tatsächlich, ja.
Aber da gibt es noch einen, der mir in meiner Zeit immer sehr, sehr viel geholfen hat. Das war Herr Biskens, Mike Biskens, dem ich viel zu verdanken habe, der einer meiner engsten Vertrauten ist, dem ich viel, viel zu verdanken habe. Was ich zum Beispiel ihm nie vergessen werde, ist, dass er bei der Beerdigung meiner Mutter auch kam.
Ja, okay.
Wir hatten eigentlich Training bei Schalke, er ist aber morgens losgefahren, 3 Stunden hierher, um dann kurz 2 Minuten nach der Beerdigung mit mir zu reden und ist wieder 3 Stunden zurückgefahren. Und das war ein besonderer Moment, wo meine ganze Familie ihm verdammt dankbar ist, weshalb er hier immer offene Türen hat. Für den würde ich durchs Feuer gehen.
Boah, das sind sehr gute Worte, dann rufen wir ihn mal an.
Mal gucken, ob er rangeht. Er ist dran.
Oh moin.
Moin, moin. Zu Beginn, wir sind gerade bei Sky Meine Geschichte. Ich bin hier mit Ricardo Vasile zusammen.
Servus.
Meine Geschichte.
Servus.
Das ist dreimal Bundesliga.
Nee, ich habe jetzt 5 Spiele.
Uiuiui. Ui, ui. Und dreimal im Pokal getroffen. Deshalb bestimmt.
Ich jage sie.
Oh, das ist ein weiter Weg, mein Freund. Aber denk dran, wenn es soweit ist, gehen wir beide essen.
Das stimmt. Dann habe ich ein Essen, ne? Herr Biskens, ich habe gerade eine Geschichte erzählt von uns beiden. Also wir haben ja schon sehr, sehr viel tatsächlich zusammen erlebt. Die eine oder andere lustige Geschichte. Aber ich glaube, der besonderste Moment ist die Geschichte, wo Sie an dem Tag der Beerdigung meiner Mutter gekommen sind. Davon habe ich gerade erzählt. Wie Sie morgens,
Gänsehaut, mein Freund. Ich habe echt gerade Gänsehaut.
Ja. Wo Sie 3 Stunden morgens hergefahren sind, um mit mir 2 Minuten zu reden und um dann 3 Stunden wieder zurückzufahren. Und dass das ja ein Moment war, der uns beide, glaube ich, noch mehr zusammengeschweißt hat und weshalb Sie eine offene Tür immer bei uns zu Hause haben oder generell in meiner Familie. Und dass ich für Sie, wie Sie für mich wahrscheinlich auch, wie ich Sie kenne, durchs Feuer gehen würden.
Da hast du recht, mein Freund. Aber ich hoffe, dass ich durch eure Tür nicht so früh gehen muss. Ich hoffe, das hat noch lange, lange Zeit, dass ich das in Anspruch nehmen muss. Aber ja, du hast recht. Ich habe dir immer gesagt, du bist ein Spieler von mir, ja, also ich kenne dich seitdem du, keine Ahnung, 15 warst und das wird uns immer begleiten, uns beide und ja, auch wenn es ein trauriger Moment war, war es, glaube ich, ein wichtiger Moment, weil ja, man ist nicht nur Trainer, sondern man steht in guten wie in schlechten Zeiten zusammen und von daher war es für mich normal, dass ich ja, diesen schwierigen Moment mit dir teile. Pass auf dich auf, schöne Grüße an Fidi.
Dankeschön, ciao, ciao.
Also euch noch viel Spaß.
Danke, ciao.
Ja, wirklich, cooler Typ.
Ja, ist cooler Typ. Super Typ.
Ja, wirklich mega. Dann beginnen wir doch zunächst mal sportlich. Keke, du bist mit 9 Jahren schon zu Werder gewechselt. Wie war es in so jungen Jahren schon zu so einem großen Verein zu wechseln?
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich es gar nicht gecheckt. Mhm. Ich habe es gar nicht so mitbekommen. Das haben meine Eltern mir tatsächlich erst im Nachhinein so ein bisschen erzählt. Ich habe bei Gnabrück, bei TSV Gnabrück in 2 Mannschaften gespielt. Ich habe bei den 2002ern gespielt und bei den 2004ern. Und wir waren mit den 2002ern auf dem Turnier und da wurde ich entdeckt. Ja, und dann kam es irgendwie zustande, dass sie sich dann gewundert haben, dass ich 2002er bin. Und dann war es sehr spontan. Dann bin ich dann auch irgendwann mal zum Training gekommen. Ich weiß noch, ich saß unten im Büro von meinem Vater. Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Mhm. Verständlich.
Aber am Ende habe ich mich zum Glück dafür entschieden, dass ich zu Bremen wechsle und habe dann da 8 Jahre in der Jugend eine schöne Zeit verbracht.
Die Anfangszeit mussten deine Eltern dich ja mehrmals die Woche dann tatsächlich immer in das 1 Stunde entfernte Bremen fahren. Wie mühsam war diese Zeit?
Ja, ich glaube, Mama, vor allem hat Mama mich viel gefahren, gerade am Anfang. Ja, waren viele Zeiten, die wir dann zusammen im Auto, viele Stunden, die wir im Auto verbracht haben. Anfangs waren es noch zwei Trainingseinheiten mit pro Spiel. Irgendwann wurden es drei. Irgendwann wurden es vier. Dann bin ich irgendwann auch öfter noch Zug gefahren, meine Zeit lang. Und dann bin ich ja in U17 im letzten Jahr ins Bremer Internat gezogen.
Als du in das Internat dann gezogen bist, ist dir das eigentlich schwer gefallen oder war es eine Erleichterung?
Ich hatte damals schon die Option, zu 14 damals ins Internat zu ziehen, was mir aber abgeraten wurde, auch vom Verein. Ja. Sie haben aber gesagt, wenn es mir einfacher fällt, kann ich es machen. Aber so war es für mich klar, als ich dann meinen erweiterten Realschulabschluss hier in Genarburg fertig gemacht habe, dass ich halt irgendwie mein Abitur jetzt machen muss und dass das nicht möglich wäre, wenn ich nicht in Bremen wohne. Und meine Eltern konnten ja auch immer ins Internat kommen, wenn ich wollte.
Lass uns jetzt einen kleinen Sprung machen. 2021, dann der Wechsel zum großen Schalke 04. Wie lange musstest du darüber nachdenken, diesen Schritt zu gehen?
Schwierige Frage. Einerseits wusste ich, dass mein Vertrag zum Ende der Saison ausläuft. Der Verein, also Werder, kam auch auf mich zu, die wollten natürlich verlängern. Aber man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich glaube, der Verein Werder hatte mir damals nicht so viel zugetraut, wie jetzt passiert ist. Mhm. Ich war damals schon einer der besten Talente, glaube ich, kann ich so arrogant sagen, in der Jugend, aber ich glaube, man hat mir nicht den Sprung zugetraut, in die Bundesliga irgendwie zu kommen.
Hat dich das enttäuscht?
Ja, als ich das Angebot von Bremen bekommen habe, ja. Mhm. Weil ich wollte halt nicht wie jeder normale Spieler in einer Mannschaft behandelt werden dort, sondern ich wollte auch dann irgendwie für meine Leistung und auch ja, für mein Talent oder für das, was ich vielleicht erreichen kann. Mir war das Geld nicht wichtig, aber mir war so ein bisschen die Wertschätzung war mir halt wichtig in dem Moment. Und die hat mir dann gefehlt. Aber um es auch wieder dazu rückzubringen, wahrscheinlich wäre es auch egal gewesen, was Werder gemacht hätte, muss man auch so blöd sagen. Weil Schalke auf mich zukam und ich halt unter Norbert Elgert trainieren wollte. Mhm. Und mir war es einfach wichtig, unter Norbert Elgert die 2 Jahre zu haben und verdammt viel zu lernen. Und so war es dann ja auch am Ende der beste Schritt, den ich machen konnte.
Ja, Norbert Elgert, sicherlich der beste Jugendtrainer, den wir in diesem Land je hatten. Eine richtige Koryphäe. Also der neue Vorstand, der dann bei Schalke installiert wurde, da warst du dann eben nicht mehr zufrieden, obwohl es ja sportlich für dich dann auch speziell in der Rückrunde, du hast dann mit Simon Terodde oft zusammengespielt, hast deine Tore geschossen, Vorlagen gegeben. Tut es dir leid, wenn du jetzt auf Schalke zurückblickst, wo sie momentan stehen?
Ja, 100%. Mhm. Also diese Wucht, die dieser Verein hat, ich stand immer mit Gänsehaut vor der Kurve nach dem Spiel. Egal, wie das Spiel lief. Wenn wir Scheiße gespielt haben, wenn die Kurve uns beleidigt hat, zu Recht beleidigt hat, wenn wir gefeiert wurden für Unentschieden, für Siege, ich stand immer mit Gänsehaut da. Ich habe mitgesungen auf der Bank, wenn die Fangesänge waren. Aber leider passiert da einfach viel falsch. Das muss man einfach mal so klipp und klar sagen. Und das Problem ist ja jetzt auch im Sommer noch nicht so weggegangen, wie man es jetzt so in den letzten Tagen und Wochen wieder mitkriegt. Und ja, irgendwie war das einfach ein Schritt. Es liegt nicht meiner Meinung nach oder wovon ich stark ausgehe am Trainer oder es hängt, sondern immer noch weiter oben fängt es irgendwie an, das Problem. Und
glaubst du eigentlich, dass wenn der neue Vorstand nicht da gewesen wäre, würdest du noch bei Schalke 04 spielen?
Das kann sein. Mhm. Ich wollte gar nicht wechseln. Für mich war es nie eine Option, eigentlich zu wechseln im Sommer. Aber dann kam halt das Vertragsangebot von Schalke, wo ich mich dann echt ein bisschen ja, verarscht gefühlt habe. Mhm. Mir wurde gesagt, ich soll die neue Zukunft im Sturm sein. Mit mir hat man große Pläne, mit mir möchte man irgendwann viel Geld verdienen und mir dann ein schlechteres Vertragsangebot vorlegt, da habe ich mich verarscht gefühlt. Und dann hat man mir meine Ängsten vertraut, man hat so viele Spiele hat man mir genommen oder Menschen, wahrscheinlich wäre ich dann noch da, wäre ich wahrscheinlich noch Schalke-Spieler.
Schalke ist Stand jetzt zunächst erstmal Vergangenheit und du bist ja jetzt auch wieder bei deinem Jugendverein. Der dir ja, so weiß ich, hast du ja vorhin auch gesagt, unglaublich viel bedeutet. Wie war das Gefühl, als du plötzlich dann das erste Mal im Weserstadion eingelaufen bist?
Ja, war einfach krass. War schon krass. Ich weiß noch, es war gegen Dortmund. Also ist ja jetzt auch noch nicht so lange her.
Ja?
Ich laufe ins Stadion, ich gucke hinter die Trainerbank. Ich habe 20 Karten für meine Freunde, für meine Familie bestellt. Alle in meinem Trikot. Ich gucke woanders im Stadion, ich sehe überall bekannte Gesichter, ich komme aufs Gelände, die alten Internatsleiter, alte Trainer. Man kann einfach sagen, dass es mein Herzensclub ist, weil ich dort einfach in der Jugend so viel gespielt habe. Ich bin quasi, seit ich mich erinnern kann, habe ich für Werder gespielt, bin dem Verein sehr eng und ja, bin einfach glücklich, wieder da zu sein und das Werder-Trikot zu tragen.
Es lief ja überragend, ehrlicherweise. Hast dann im DFB-Pokal gleich dreimal gestochen. Wie happy bist du momentan?
Oh, ich bin schon happy. Mhm. Also ich bin schon glücklich, wie bisher die Saison verlaufen ist. Auch der Kern der Mannschaft ist jetzt schon seit 1, 2, 3 Jahren da. Jeder kennt die Abläufe, jeder kennt sich untereinander, weiß die Stärken, die Schwächen. Und da merkt man einfach schon ein eingespieltes Team und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Und glücklich bin ich auf jeden Fall, weil ich weiß auch, dass ich noch nicht das Level dafür habe, 90 Minuten über 34 Spiele zu spielen. Dafür habe ich noch nicht die Qualität. Aber ich bin ja auch erst 20. Das muss man ja auch erst sagen. Ich bin jetzt erst 20 Jahre alt. Ich habe eine Zweitligasaison gespielt. Und für mich heißt es einfach, dass ich jetzt weiter mich entwickle und dann irgendwann so ein Spieler hoffentlich zu werden.
Du siehst aber deine Zukunft auf jeden Fall jetzt erstmal bei Werder Bremen.
Ja, die Zukunft ist erstmal bei Werder Bremen. Ich habe da ja auch meinen Vertrag langfristig unterschrieben und sehe meine Zukunft jetzt erstmal bei Werder.
Kicke, lass uns jetzt einmal, du hast schon mehrfach deine Mama angesprochen. Sie ist ja im vergangenen Jahr leider verstorben. Sie hatte Krebs. Aufgrund dann von unterschiedlichen gesundheitlichen Faktoren ist sie relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen plötzlich verstorben. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mama?
Das Verhältnis zu meiner Mama war sehr, sehr eng. Mhm. Also wir haben täglich mehrmals telefoniert. Sie hat mich immer gefahren. Und ich habe auch viel Zeit eher mit ihr in der Jugend verbracht als mit meinem Vater, weil mein Vater viel gearbeitet hat. Mhm. Und mein Vater und ich waren immer so eher, wir haben die engeren Dinge besprochen, sag ich mal, so die wichtigeren Dinge. Mhm. Und Papa war eher so mein Rückhalt, wo ich eher meine Ruhe dann so ein bisschen gefunden habe, weil meine Mutter und ich, wir sind beide so ein bisschen temperamentvoll auch. Und wir haben halt den ganzen Tag aufeinander gehangen und haben uns eigentlich über Gott und die Welt alles erzählt. Ja, und dann kam halt die Diagnose und das ging dann alles irgendwie plötzlich und schnell. Was ein Schock für mich natürlich war, womit ich auch viel zu kämpfen hatte. Mhm. Aber was das Verhältnis von meinem Vater und mir wahrscheinlich oder ganz sicher viel enger beieinander gebracht hat, als es dann vorher war. Mhm. Und so kam es dann leider zustande, dass wahrscheinlich der wichtigste Mensch in meinem Leben nicht mehr da ist.
Mhm. Weil du hast ja gerade von einem Schock gesprochen. Weißt du noch, wo du warst, als die Diagnose auf euch zukam?
Die Diagnose mit dem Lungenkrebs weiß ich gar nicht mehr, wann das kam. Danach aber, dass meine Mutter jetzt nur noch wenige Stunden, Tage hat, war tatsächlich nach meinem ersten Startelfspiel gegen Kiel damals, wo ich dann nach dem Spiel von meinem Vater erfahren habe. Und dann bin ich erst noch die Tage immer täglich nach dem Training hierher gefahren ins Krankenhaus, bis ich dann leider beim letzten Atemzug meiner Mutter dabei war und sie noch zum Glück in den Arm nehmen konnte und den letzten Atemzug dann mitbekommen habe. Für mich sprach ein Teil aus mir raus. Also ich habe die Couchlehne, weiß ich noch, habe ich rausgerissen in dem Moment, weil ich einfach so voller Wut war und mich immer gefragt habe, warum es ausgerechnet mir passiert, warum man nicht andere Menschen von der Welt nimmt, anstatt so einen tollen Menschen wie meine Mutter, weil es ist einfach unfair, und dadurch ist mir einfach ein Teil rausgerissen worden, aber irgendwie muss man ja schauen, dass es weitergeht und ich hoffe, oder ich bin mir auch ganz sicher, dass sie sehr, sehr stolz auf mich inzwischen ist und mir den Daumen hoch zeigt.
Wie lange hat es gebraucht, bis das Leben einigermaßen weitergehen konnte?
Ich glaube, dass kommt unterschiedlich auf den Menschen drauf an. Es war immer, also es gibt immer noch Phasen, wo es problematisch für mich ist. Aber ich bin eher ein Mensch, ich zeige das nicht nach außen, sondern ich bin dann immer gerne für mich alleine und bin alleine in solchen Momenten mit mir. Aber es gibt keinen Tag, wo man nicht an sie denkt. Es gibt keine Nacht, wo ich vorm Einschlafen nicht an sie denke. Und das wird mich hoffentlich auch mein Leben lang begleiten, dass ich immer weiter an sie denken. Dass ich an sie denke und es wird auch so passieren, dass ich weiter an sie denke.
Du hast ja gerade dann auch deinen Papa angesprochen, ne? Der sicherlich die wichtigste Stütze dann auch für dich war und jetzt dein Papa, dein bester Freund und was auch sonst alles ist. Wie hat sich, du hast ja gerade kurz umrissen, wie hat sich eure Beziehung dahingehend nochmal verändert?
ich glaube, mein Vater hat gelernt, mehr Zeit für sich selbst zu nutzen, als es dann passiert ist. Mhm. Mein Vater hat viel für die Firma gelebt, sage ich mal. War immer um 5 Uhr morgens aufgestanden, gearbeitet bis 13, 14 Uhr, kurz Mittagsschlaf gemacht, eine Stunde und wieder gearbeitet. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr Zeit für sich nutzt und auch für mich nutzt, sondern dass er sich einfach mehr Freizeit nimmt und dass er mehr das Leben genießt, anstatt nur zu arbeiten. Und so, ich glaube, das ist so der größte Punkt, den mein Vater daraus gelernt hat.
Kicke, wir sind runtergegangen auf euren Hof. Dein Papa hat freundlicherweise das Fenster noch rausgemacht. Wir versuchen es, von hier in das Fenster reinzuschießen. Wir haben ausgemacht, jeder hat 3 Versuche. Derjenige, der weniger trifft, verliert. Und der Gewinner darf auf Instagram bestimmen, was der Verlierer postet, inklusive des Textes. Deal.
Deal.
Wer beginnt?
Du. Ich werde mich so blamieren.
Boah! Das glaube ich doch jetzt nicht.
Okay. Also das war schon Katastrophe. Mach 3 Mal.
Allora, okay. Dann wollen wir doch jetzt mal.
Ja, der war nicht schlecht.
Platt. Letzter. Einen muss ich schon treffen.
Muss schon treffen. Jetzt.
Ein Versuch. Also wenn du jetzt nicht einen einzigen triffst, ne, dann wird's schwierig.
Ui.
So. Auch nicht.
Der tut sehr gut.
Also, einen Schuss noch, mein Lieber. Da ist das Ding.
Ah. Da sind wir. Aber ich muss auch sagen, ich bin trainiert dazu in der Hinsicht.
Glückwunsch. Guter Schuss, Kicke. Vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. War sehr bewegend. Guter Junge, der du bist, behalt dir das.
Dankeschön.
Drück dir die Daumen, dass es weiterhin so bergauf geht. Und dann sehen wir uns ganz bald im Stadion wieder.
Das hoffe ich. Hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.